Und jetzt darf ich mein eigenes langes Thema anmoderieren. Zuerst möchte ich mich bedanken bei meinen ehemaligen Kollegen der internistischen Intensivstation, dass sie mir dieses Thema aufgebürdet haben. Die haben nämlich gefragt, ob ich mal was zu ARDS, also zum akuten Lungenversagen im Prinzip machen kann in der Intensivmedizin. Ich habe die Herausforderung angenommen und ich möchte gleich vorwegschieben, es ist ein unglaublich komplexes Thema. Mhm. Ich habe es deshalb manches Pathophysiologische versucht runterzubrechen auf das, was man in einem Podcast ohne Grafiken und sowas rüberbringen kann, weil es einfach sonst den Rahmen sprengt, das muss man ganz ehrlich sagen. Es gibt einen sehr schönen Artikel, wieder mal in meiner Lieblingszeitschrift Intensivmedizin Up to Date 2019 von Lotz et al., darauf habe ich das meiste rausgezogen, aus dem Thieme Verlag. Und die haben im der zweiten Ausgabe 2019 versucht, die S3-Leitlinie darzustellen von 2017 zum ARDS, die es tatsächlich gibt. Das kann man, glaube ich, auch gut machen. Ich hatte beim Lesen des Artikels und auch beim bisschen drumherum recherchieren immer das Gefühl, es gibt eigentlich relativ wenig Evidenz für das Ganze. Und ich versuche das jetzt einfach mal ein bisschen aufzubauen. Erstmal, wie klassifiziert man das Ganze? Was ist das überhaupt? Und was kann man denn machen? Dem einen oder anderen werden die Therapieoptionen auch sicherlich von der Intensivstation bekannt vorkommen, nicht nur bei uns im Haus. Ich würde aber euch bitten als Hörer, schickt uns einfach Feedback, wie macht ihr es bei euch? Habt ihr gute Erfahrungen, habt ihr schlechte Erfahrungen mit der Therapie des ARDS? Und ich glaube, da ist auch noch ganz viel Bauchgefühl dabei. Mhm. Aber fangen wir mal damit an. Was ist überhaupt ein ARDS? Akutes Lungenversagen, das sagt sich ja so leicht daher, aber wann spricht man vom ARDS? Und das kann man, es gibt eigentlich nur Diagnosekriterien, es gibt keine klare Definition. Mhm. Es gibt eine Berlin-Klassifikation, die enthält insgesamt 4 Kriterien und wenn die positiv sind, dann spricht man von einem ARDS. Das erste ist das Zeitintervall. Mhm. Da wird schon schwammig. Der erste Punkt ist Symptombeginn innerhalb einer Woche bei einem bekannten, nach einem bekannten klinischen Ereignis, zum Beispiel eine Aspiration, sage ich jetzt mal. Oder ein neu aufgetretenes oder sich verschlechtendes respiratorisches Syndrom oder respiratorische Symptome.
Kann auch fast alles sein.
Das kann im Prinzip fast alles sein.
Ja.
Das ist das erste Kriterium. Das zweite Kriterium ist Bildgebung des Thorax. Bilaterale Trübungen, die sich nicht durch Pleuraergüsse, Kollaps von Lungenatelektasen oder Rundherde erklären lassen. Ja, gut, jetzt kann jeder sagen, der hat schon mal ein Röntgenbild von einem fulminanten ARDS gesehen hat. Kennst du ja, Tor, mit Sicherheit auch. Ja. Also richtig so diese weiß verschattete Lunge im Röntgen-Thorax. Da wird jeder sagen, ja klar, das ist ein ARDS. Aber es gibt auch scheinbar einiges dazwischen, weil bilaterale Trübung impliziert ja nicht, dass einfach die ganze Lunge weiß verschattet ist. Mhm. Dann das dritte Kriterium ist wieder spannend, Ursache des Lungenödems. Ja, welches Lungenödem? Wir haben doch von gar keinem Lungenödem gesprochen. Mhm. Aber die Berlin-Klassifikation nennt das so. Das ist eine respiratorische Insuffizienz, die sich nicht allein durch eine akute Herzinsuffizienz oder Hypervolemie erklären lässt.
Okay, also das, im Endeffekt Ausschluss eines kardialen Lungenödems.
Genau, im Prinzip sagt man, es ist kein kardiales Lungenödem, es ist irgendwas anderes, da ist Flüssigkeit in der Lunge, das ist verschattet. Also kommen wir sozusagen zur Diagnose eines ARDS.
Da muss man jetzt einmal, glaube ich, kurz klarstellen, das ist damit so, wie das definiert ist, aus meiner Sicht gar keine Diagnose im Sinne von, das ist eine Erkrankung.
Das ist ein Symptomkomplex.
Syndrom.
Genau. Ein Symptomkomplex zu einem Syndrom wird.
Genau.
Und jetzt kommt, also du hast es eigentlich schon gesagt, wenn man keine Risikofaktoren hat für ein Lungenödem, muss man trotzdem ein hydrostatisches Ödem ausschließen. Also ein kardiales Lungenödem, indem man zum Beispiel ein Echo macht. Mhm. Und jetzt ist das, was für mich als Intensivmediziner immer das eigentlich ein ARDS ausmacht, und das ist der Oxygenierungsindex, der Horowitz-Index.
Der gilt wird auch gerne gefragt, wurde ich in meiner Anästhesieprüfung gefragt vom
Staatsexamensprüfer.
Dritten Staatsexamen, ja.
Ja, also so. Bei mir sind die nicht so genau ins Detail gegangen. Die haben gleich gesagt, oh Gott, lass es lieber. Aber auf jeden Fall. Also das kann man sicherlich gefragt werden. Das könnte ich mir auch vorstellen, dass ich das fragen würde, wenn ich denn fragen dürfte. Aber ich frage die Piotsche denn sowas immer gerne. Und was ich aber auch noch nicht wusste, der Oxygenierungsindex ist eigentlich logisch, aber ich finde es ein interessantes Detail. Der gilt auch für nicht-invasive Beatmung. Also es ist nicht zwingend ein Endotracheal-Tubus erforderlich, um darüber sprechen zu können.
Weißt, willst du noch kurz einmal sagen, wie der sich errechnet?
Genau, das hätte ich jetzt als nächstes gesagt, aber danke, Torben. Der errechnet sich der arterielle O2 Gehalt in der BGA durch den FiO2 in der Beatmung. Mhm. Und da unterscheidet man beim ARDS mild, moderat und schwer. Das milde ARDS ist ein Horowitz-Index oder ein Oxygenierungsindex nach dieser Berechnungsformel von gerade, also PaO2 durch FiO2 von kleiner oder gleich 300 Milligramm Quecksilbersäule, moderat kleiner 200 oder gleich 200 Milligramm Quecksilbersäule und schwer kleiner 100. Mhm. Alles für einen Piep größer 5, wobei ich das finde ich ein bisschen relativ, weil jeder ARDS, da kommen wir später zu, jeder ARDS-Patient hat ja natürlich einen Piep von größer 5 bei der Beatmung. Was sind Ursachen für ein ARDS? Man unterscheidet pulmonale versus extrapulmonale Ursache. Die häufigsten Ursachen kann man ganz klar sagen, ist die Pneumonie, mhm, und die Aspiration und die Sepsis. Die drei Sachen, wenn man sich das merkt, dann ist man schon in jeder Staatsexamensprüfung auf der sicheren Seite. Pneumonie ca. 60% aller Fälle, nicht pulmonale Sepsis ca. 16% der Fälle, Aspiration ca. 15% der Fälle, da hast du schon die 90% erfasst. Mhm. Dann gibt's noch nicht kardiogenen Schock, Drogenverbrennung, Trauma.
Drogen hatten wir gerade bei uns auf Intensivstationen. Da habe ich eine auf der Straße eingesammelt.
Genau.
Schwere Opiatabhängigkeit, die in dem Moment für mich wieder opiatintoxikiert war. Das war sie im Nachhinein nicht. Und die hatte in den ersten Bildern bei uns auf Intensivstationen ein schweres ARDS.
Genau, ein fulminantes ARDS, das muss man wirklich sagen, habe ich auch selten so schwer gesehen bei einer jungen Patientin wie bei der. Rauchgasintoxikation natürlich auch noch können ARDS machen. Vaskulitiden, schönen Grüße an meinen kleinen Bruder, den alten Rheumatologen. und Ertrinkungsunfälle können auch zum ARDS führen. Also meistens das ARDS als Syndrom eigentlich Folge einer schweren Grunderkrankung und multifaktoriell bedingt. Man kann es einfach nicht sagen, wo kommt es denn her, und es ist im Endeffekt eine klinische Diagnose. Das ist das, was du vorher schon gesagt hast. Die Prävalenz ist ganz spannend. 10,4% aller Intensivpatienten haben ein ARDS. Mhm. Ich würde sagen, bei uns sind es vielleicht ein bisschen weniger. In anderen Zentren, je höher der Case-Mix-Index des Hauses ist, desto höher wird es wahrscheinlich. Am häufigsten ist es moderate ARDS. Wir erinnern uns also, der Horowitz-Index von kleiner gleich 200. Mhm. Mild ist 30% der Fälle und ein schweres in 23,4% aller ARDS-Fälle. Und wenn man sich weltweit das anschaut, wie überhaupt ARDS therapiert wird, dann ist es erschreckend. Da werden nämlich ganz grundlegende Therapiekonzepte überhaupt nicht umgesetzt. Und deshalb ist das so wichtig. Ich hoffe, dass es in Deutschland nicht der Fall ist. Aber zum Beispiel ist eine der wenigen evidenzbasierten Maßnahmen des ARDS, da kann ich vorgreifen, die Bauchlage. Mhm. Und wenn man sich internationale Studien oder Umfragen anschaut, dann wird es nur in 16,3% aller Fälle überhaupt angewandt. Mhm. Und das, finde ich, ist schon relativ krass. Im Vergleich dazu werden die Patienten aber mit einem viel größeren Prozentsatz durchrelaxiert. Mhm. Was, dazu kommen wir später, evidenzbasiert eigentlich eher zweifelhaft ist. Mhm. Ganz kurz, das ist ja immer so, man versucht ja immer alles in der Medizin irgendwie laborchemisch auch nachweisen zu können. Bei der Sepsis ist es Procalcitonin. Mhm. Jetzt hier hat man natürlich auch versucht, irgendwie Biomarker fürs ARDS zu finden. Es gibt da ganz viele verschiedene. RAGE, Angiopoietin 2, Surfactant-Proteine, Interleukin 8, die sind Biomarker für akute Lungenschädigung oder Prognosemarker. Insgesamt muss man sagen, es gibt eine schlechte Datenlage. Nichts davon ist wirklich spezifisch und es ist sicherlich nichts, was in der klinischen Routine irgendeine Relevanz hat. Kommen wir zu verschiedenen Therapiekonzepten des ARDS. Das häufigste und wichtigste Therapiekonzept einer akuten Lungenversagens ist natürlich die Beatmung. Und von vornherein, was will man eigentlich mit dieser Beatmung erreichen? Na klar, man möchte eine Hyperkapnie beheben und möchte die Oxygenierung verbessern. Aber man möchte natürlich auch das ist zwingend, man möchte aber auch weitere Schäden der Beatmung vermeiden. Mhm. Wie macht man das?
Lungenprotektive Beatmung.
Das ist genau das Stichwort, genau. Also man möchte diese Willis, so nennt man das, also mit V, wie Victor, Ventilator Lung Injuries, also Induced Lung Injuries, die möchte man vermeiden. Dafür braucht man eine lungenprotektive Beatmung. Das heißt, man braucht niedrige Tidalvolumina von 6 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht, allerdings des idealen Körpergewichts. Ich rechne vereinfacht immer die Körpergröße minus 100. Mhm. Es gibt auch noch genauere Marker oder Formeln. Bei MD-Kalk zum Beispiel kann man das auch ganz genau ausrechnen, wenn man das möchte. Aber es ist wichtig, dass man jetzt nicht irgendwie hingeht und sagt hier, ich beatme jetzt hier 180 Kilo bei einer 1,50 Patientin, sage ich jetzt mal. Also Plateaudrücke von maximal 30 Zentimeter Wassersäule. Mhm. Da wird jeder, der schon mal auf einer Intensivstation war, jetzt sagen, oh, das ist aber schwierig, das zu erreichen. Ne? Ja. Ich glaube, wir denken alle jetzt an Patienten, die doch eine ordentliche Masse haben, die ein Sedierungsproblem haben, die, wie soll man da mit 30 Zentimeter Wassersäule eine ordentliche Oxygenierung erreichen? Das ist im OP schon manchmal schwierig. Und je länger man das natürlich macht über diesem Ganzen, desto höher ist das Risiko für Willis. Ein Delta P von maximal 15, also die Differenz zwischen Piep und Spitzendruck, maximal 15 cm Wassersäule, schwierig. Und ein adäquates Piepniveau.
Ich möchte nur mal kurz was zu dem Plateaudruck sagen, und das ist jetzt auch gar keine Evidenz, aber was mir mal jemand, der wirklich Ahnung von Beatmung hat,
nicht so wie ich.
Ja, vielleicht noch ein bisschen mehr Expertise als Johannes. Der hat gesagt, dass bei den adipösen Patienten, dass die Kraft, die auf die Lunge wirkt, ja nicht so hoch ist, weil der Weichteilmantel von außen sozusagen dagegen wirkt und sozusagen, dass die Kraft aufs Gewebe viel, viel geringer ist.
Das ist richtig. Also das Problem bei Beatmung besteht vor allen Dingen bei karektischen Patienten. Bei Adipösen ist es gar nicht so schlimm. Das habe ich aber zugunsten der Didaktik jetzt weggelassen.
Ja.
Aber das kommt in dem Artikel, also wer das nachlesen möchte, da wird das nochmal super erklärt. Okay. Das ist nur hochkomplex, weil es was mit Gewicht von außen zu tun hat und transpulmonalen Drücken. Und da muss man also sehr viel jetzt Geduld, auch mit mir müsste man jetzt aufbringen, wenn ich das jetzt erklären sollte.
Ich glaube, das ist gut so. Ich glaube, ja.
Ja. Also pathophysiologisch macht das ja Sinn. Durch hohe Tidalvolumina und Überdehnung von regionalen Lungenabschnitten kannst du Volu- und Barotraumata kommen. Und wenn Luft nach extraalveolar, also ausbricht das Barotrauma, dann hat man einen Pneumothorax mit einem interstitiellen oder mediastinalen Emphysem. Ich glaube, das hat jeder, der länger auf einer Intensivstation irgendwann tätig war, schon mal gesehen, dass auf einmal ein Patient, da kommt die Schwester ganz aufgeregt und sagt, oh Gott, der knistert überall. Mhm. Ja, das ist das interstitielle Emphysem und da muss man dann was tun. Der hat wahrscheinlich ein Barotrauma.
Fühlt sich so ein bisschen an wie dieses Knisterpapier, wo Sachen...
Ja, ich finde das richtig geil, aber man kann es sich ausdrücken.
Ja. Stimmt, das Ploppen.
Das fehlt irgendwie. Also, was man noch sagen muss, das ist das, was Torben gerade gesagt hat, man braucht für diese Willis, für die Ventilator-Induced Lung Injuries nicht zwingend hohe Beatmungsdrücke, sondern entscheidend ist der transpulmonale Druck. Und der kann auch extrem hoch werden, wenn der Patient zum Beispiel was macht, was wir ja eigentlich gerne wollen bei Beatmungspatienten, nämlich spontane Atemanstrengungen zeigt. Das führt aber zu einem extrem hohen Unter- und Überdruck und dadurch kann es einfach mal zu einem Pneumothorax kommen und das ist beim ARDS das, was es noch viel, viel schlimmer macht. Und deshalb kann man über diese Relaxierung diskutieren, aber dazu komme ich später. Wenn ich sage, dazu komme ich später, muss ich immer ein bisschen grinsen, weil meine Frau nimmt mich schon hoch, wenn ich irgendwie, das ist so Podcast-Stimme, darauf komme ich später nochmal zurück, merkt ihr das? aber gut. Der entscheidende Faktor für die Ventilator-assoziierte Mortalität ist der Driving Pressure. Das ist das Delta P. Das ist der Unterschied zwischen dem P-Ins und dem also zwischen dem Plateaudruck und dem Piep. Und der sollte kleiner 15 sein, dann reduziert man das Risiko signifikant. Es gibt keinen Vorteil, das fand ich spannend, für die druckkontrollierte Beatmung. Das ist ja was wir auf Intensivstationen eigentlich regelhaft durchführen. Nach der Leitlinie wäre auch theoretisch eine volumenkontrollierte Beatmung möglich.
Das ist ja so ein bisschen Kontinent. Politik.
Genau.
Die Europäer sind eher druckkontrollierte Beatmer, die Amerikaner sind eher volumenkontrollierte Beatmer. Ich glaube, da kann man herrlich drüber diskutieren.
Ich kann das aber deshalb jetzt nicht objektiv diskutieren,
ja,
weil ich kenne nur die Argumente für druckkontrollierte Beatmung. Volumenkontrollierte Beatmung kenne ich unter Reanimation, ansonsten eigentlich nicht.
Genau.
Und im OP mache ich Autoflow. Das ist ja so eine Mischung.
Ne? Nein, das ist keine Mischung.
Ja, jetzt.
jeder der im OP arbeitet, sollte Volume Autoflow verstanden haben, zumindest wenn er ein Trägergerät hat. Das ist die schönste Beatmungsform für Narkose, meine Meinung.
Erzähl das doch bitte nochmal den Oberärzten, die das immer zurückdrehen, wenn sie einen zur Pause rufen. dann ist ja, also wir halten fest, man sollte, das ist evidenzbasiert, man sollte eine lungenprotektive Beatmung bei ADS-Patienten durchführen. Mhm. Okay? Man sollte, oder das ist das, was man häufig sieht auch, Rekrutierungsmanöver und hohe Piep-Level. Mhm. Da gibt es auch Tabellen zu, die habe ich euch mit Absicht jetzt nicht verlinkt, aber wer die Leitlinie googelt, der wird diese Tabellen finden, Piep-Tabellen. Das ist meiner Meinung nach was, also wenn man das einfach stumpf so einstellt, wie es in der Piep-Tabelle ist, dann ist meine Erfahrung, das führt zu nix. Mhm. Dann hat man nur was getan und kann hinter bei der Übergabe sagen, ich habe das sogar nach der Tabelle gemacht und es hat nichts gebracht. Ja, super. Es gibt keinen standardisierten Ansatz für Rekrutierungsmanöver und es gibt keinen standardisierten Ansatz für Pieps. Da hat man eine Studie zu gemacht, da hat man ein Schema untersucht, wo man ein Schema verwendet hat, was häufig verwendet wird. Und zwar ist das ein inspiratorischer Atemstillstand bei einem Piep von 40 und einem FiO2 von 1,0 für 40 Sekunden. Mhm. Und das hat genau gar nichts gebracht, außer einer negativen Beeinflussung der Hämodynamik.
Das glaube ich.
Ne? Mit Erhöhung der Rechtsventrikulierung.
Wenn wir keine Vorlast mehr haben.
Nachlast, genau, und Reduktion der Vorlast. Ja. Also das war eigentlich im Prinzip alles. Man hat das dann noch ein bisschen anders, also man hat das noch ein bisschen adaptiert dann. Da gibt es eine Studie von Medi et al., die haben das Manöver gemacht, danach haben sie ein Piep von 20 cm Wassersäule appliziert und diesen Piep dann weiter schrittweise reduziert anhand des benötigten FiO2. Also sie haben so ein Piep-Triggering eigentlich gemacht und das so geschaut, wo kriegt man da das beste Gas, heißt es ja übersetzt. Und anhand dieser Studie ist man eigentlich zu dem Schluss gekommen, dass höhere Piep-Level sinnvoll sind, weil man konnte dadurch eine geringere Inzidenz an refraktären Hypoxämien erzielen. Wenn man die einmal rekrutiert hat und dann einen hohen Piep gewählt hat und den dann schrittweise reduziert hat bis zu dem Niveau, wo das beste Gas war.
Nur um einmal für alle, die nicht in der Beatmung drinne stecken, Rekrutierungsmanöver ganz einfach zu erklären. Es geht im Endeffekt darum, durch Verklebung, also durch Atelektasen, verschlossene Lungenareale durch hohe Beatmungsdrücke erst aufzudehnen und dann durch erhöhte Piep-Level offen zu halten. Ich glaube, das ist
ja das. Gut, dass du das nochmal sagst. Für mich ist das schon mittlerweile schon so. Für mich ist rekrutiert. Ja, Thormann hat natürlich recht, Entschuldigung, dass ich das nicht jetzt selber erklärt habe. Das höhere Piep-Level, jetzt würdest du ja sagen, ja, es ist ja sinnvoll, da gibt es ja diese Studie von Medi et al. Mhm. Ja, kannst du gleich wieder vergessen, weil es gibt noch eine Art Studie, die haben hohe und niedrige Piep-Level verglichen und die haben nachgewiesen, dass höhere Piep-Level und Rekrutierungsmanöver zu einer signifikant erhöhten Mortalität nach 28 und Tagen und 6 Monaten führen. Das ist natürlich jetzt genau das Gegenteil von dem, was ich gerade vorher gesagt habe. Und deshalb kommt die Leitlinie zu dem Schluss, Rekrutierung soll man eigentlich, da legt sie sich nicht fest, ob man das machen sollte oder nicht. Und weil die Studienlage eher fragwürdig ist, ne? Ich habe jetzt gerade zwei Studien gebracht, die genau das Gegenteil bewiesen haben. Und sie sagt auch, es gibt kein optimales Piepniveau. Was ich spannend finde, weil die Leitlinie gleichzeitig diese Piep-Tabelle als Anhang hat. Also
weil es vielleicht historisch so gewachsen ist. Aber
genau. Da kann man jetzt Studien noch und nöcher finden für die eine und für das andere. Im Endeffekt würde ich es einfach mal so handhaben, wie es ein Oberarzt aus unserer Abteilung, der uns jetzt leider verlässt, mir mal gesagt hat. Und der hat gesagt, du musst, wenn du eine richtig schwierige Beatmung hast und du hast einen ADS-Patienten, dann musst du dich da hinstellen und dann probierst du verschiedene Piepniveaus aus und dann machst du jedes Mal ein arterielles Gas und dann guckst du, wo ist das Beste und dann lässt du den Piep da, wo du das beste Gas hast. Das kann man so machen, das mache ich auch meistens so. Jetzt ist es aber leider so, dass das nicht zur verbesserten Gewebeoxygenierung führt. Mhm. Sondern im Endeffekt ist es so, du hast zwar ein schönes Gas, aber du hast peripher trotzdem insgesamt kein Benefit. Das kannst du am Laktat wunderbar sehen. Das fällt nämlich nicht, das wird eher schlechter, wenn der Piep steigt. Woran das genau liegt, vielleicht weiß es einer von euch, das kann ich nicht erklären. Ja. Die Kernaussage des Ganzen, es gibt kein optimales Piepniveau, kurzfristige Rekrutierungsmanöver sind nicht zielführend. Also dieses, wir müssen den Patienten mal so richtig durchbeatmen, wie letztens ein Angehöriger zu mir gesagt hat. Da kam ich hin zu einem COPD-Patienten und der war wirklich schlecht und dann hat er zu mir gesagt, ja, der muss einfach mal richtig durchbeatmet werden, dann geht das schon wieder. Also das gilt für ARDS nicht. Und wenn man natürlich irgendeine Festlegung treffen möchte, dann gibt es insgesamt eine Tendenz zu einem höheren Piepniveau. Mhm. Wenn man sich jetzt irgendwo darauf festlegen möchte, das werdet ihr auch auf den Intensivstationen, auf denen ihr tätig seid, sicherlich so handhaben. Muskelrelaxierung. Ich habe es vorhin schon kurz angeschnitten. Das ist ein Thema, was immer wieder diskutiert wird und was für mich ist bisher so eine Rescue-Strategie, wenn es gar nichts mehr hilft. Und das habe ich jetzt ein bisschen nach der Vorbereitung für diesen Podcast relativiert. Pathophysiologisch ist es so, dass durch die Relaxierung eine Desynchronisation vom Respirator verhindert werden kann. Mhm. Und wir hatten vorhin gesagt, dadurch entstehen extrem hohe transpulmonale Drücke, wenn der Patient einfach mitatmet. Und das wollen wir beim ARS ja auf gar keinen Fall. Also dadurch können wir Willis reduzieren und die begleitende inflammatorische Reaktion auch reduzieren. Es gibt Studien, die sagen, Eigenatmung ist bei leichtem und mittlerem ARDS eher positiv, bei schwerem definitiv negativ. Mhm. Und so wird dann empfohlen, in den ersten 48 Stunden des schweren ADS eine kontrollierte Beatmung mit einem tiefen Sedierungsniveau durchzuführen, wo der Patient eben nicht mitatmet. Danach kann man es angepasst an die Krankheitsdynamik dann vielleicht spontane Atembewegung zulassen. Und wenn es halt besser wird, na klar, dann wird man den Patienten ja auch irgendwann wehen. Papazia et al. Haben 2010 eine Studie gemacht. Ihr seht, das ist schon relativ alte Evidenz. Die haben Muskelrelaxierung untersucht und haben bewiesen oder nachgewiesen, dass in den ersten 48 Stunden des schweren ADS, wenn man die Patienten da voll relaxiert, man die Mortalität reduziert und die Oxygenierung verbessert. Okay. Wichtig, es gilt nur in der Frühphase. Es gibt insgesamt nur eine schlechte Evidenzlage und deshalb gibt die Leitlinie keine klare Empfehlung für eine Relaxierung. Mhm. Also wenn man relaxiert, dann früh. Später macht das wenig Sinn, da muss man sich irgendwie anders behelfen, da gibt es keinen nachgewiesenen Benefit für Relaxierung. Kommen wir zu den Dingen, für die es wirklich Evidenz gibt, die Bauchlage. In Rückenlage ist es so, Torben, dass der intraabdominelle hydrostatische Druck circa 5-mal höher ist als der intrathorakale Druck. Mhm. Also wenn du jetzt hier auf dem Bauch schön vor dich hinschnarchst, nicht auf dem Rücken natürlich, meine ich, Entschuldigung, dann drückt dein Bauch schön nach oben und macht dir deine Lunge klein. Mhm. Zusätzlich gibt es noch einen dorsoventralen Druckgradienten, was zu Atelektasen in den Dorsokaudalen, für alle, die nicht wissen, was dorsokaudal ist hinten, Dorsum ist der Rücken und Kaudal ist der Schwanz, also Kauda ist der Schwanz, also am Rücken nach unten der Lunge. Da gibt es eben Atelektasen, also Minderbelüftung. Und bei mechanischer Beatmung verschlechtert sich das Ganze sogar noch, weil dir halt die Zwerchfellkontraktion halt fehlt. Ja. Was bringt also eine Bauchlage? Sie verbessert die Ausdehnung der Lunge in dem dorsalen Thorax und führt zu erhöhter Rekrutierung. Also mehr Lungenabschnitte werden mit Sauerstoff versorgt. Und das Diaphragma, sprich das Zwerchfell, wird in Bauchlage unter der mechanischen Beatmung weiter nach dorsokaudal verlagert, was eine Kompression des linken Unterlappens sowie Teil des rechten Unterlappens durch das Herz aufhebt. Mhm. Also du hast im Prinzip ein größeres Lungenvolumen, wenn du es so einfach sagen willst, zur Verfügung. Das führt zu einer homogeneren Ventilation und niedrigen transpulmonalen Drücken und damit zu einem reduzierten Risiko für Willis, was wir ja die ganze Zeit immer schon propagieren. Sharon et al. Haben dies untersucht in einer Studie, ob Bauchlage was bringt, und die haben eine bessere Oxygenierung in schwerem ARDS nach mindestens 3 Perioden von je 18 Stunden Bauchlage nachgewiesen.
Mhm. Haben die auch die Mortalität untersucht, weißt du es?
Die Mortalität wird dadurch gesenkt. Bei schwerem ARDS. Wir machen das auch. Wir machen Perioden von 18 Stunden und mir war das nicht so klar, dass man eigentlich eben halt mindestens 3 Perioden braucht und danach erst beurteilen kann, ob das was bringt. Die Punchline ist im Prinzip, die Bauchlage verbessert die Oxygenierung bei den Patienten unabhängig, oder bei den meisten Patienten unabhängig von der Schwere des ARDS und auch zusätzlich das Ventilations-Perfusionsverhältnis und senkt damit im Endeffekt die Mortalität. Mhm. Es ist relativ nebenwirkungsarm. Es gibt vielleicht die Gefahr von Druckulzera, also vor allen Dingen im Kopf- und Halsbereich, sage ich mal. Und Atemwegobstruktion durch Sekretmobilisation. Das ist nämlich auch ein Nebeneffekt davon, der eigentlich ganz positiv, finde ich, dass, wenn man die Leute auf den Bauch legt, kennst du ja auch aus dem OP, wenn du Bauchlage machst, da läuft ja alles, so suppt immer alles so raus am Tubus vorbei und durch die Nase und so. Und dass man da eben das dann hat, dass die Leute auch wirklich, abhusten ist das falsche Wort, aber dass das Sekret eben mobilisiert wird und abläuft. Da gibt es aber keinen Mortalitätsbenefit für. Ich finde es eklig, aber es ist natürlich gut. Die Leitlinie sagt dazu wieder, wenn der Horowitz-Index, wir erinnern uns, ne, PaO2 durch FiO2, wenn der kleiner 150 ist, sollte man eine frühzeitige Bauchlage für mindestens 16 Stunden durchführen. Das ist was, glaube ich, was in vielen Kliniken herausgezögert wird. Da gibt es immer so diese Diskussion, ja, vielleicht muss der noch auf dem Bauch. Wenn man daran denkt, dann sollte man es auch tun. Das ist das, was man, glaube ich, mitnehmen kann. Man bricht das Ganze ab und das ist jetzt spannend, wenn man eine anhaltende Verbesserung der Oxygenierung 4 Stunden nach Rücklagerung, also nach wieder auf den Rücken, erreicht hat. Das ist definiert als Horowitz größer 150, beim Piep kleiner 10 und einem FiO2 von kleiner 0,6. Oder wenn es nichts bringt nach 3 Mal, dann lässt man es natürlich auch sein, das ist ja klar. Aber das ist eben, also Bauchlage ist eine der wenigen Sachen im ARDS, die wirklich evidenzbasiert ist und die man frühzeitig durchführen sollte. Also deswegen kann man hier, wenn man das macht, dann muss man frühzeitig, das habe ich mir jetzt auch hinter meine Ohren geschrieben. So, Volumenmanagement. Wir haben ja vorhin gesagt, bei der Berlin-Klassifikation, es gibt diese Verschattung der Lunge, es gibt ein Lungenödem, das sollte möglichst keine kardiale Ursache haben. Beim ARDS gibt es nachgewiesene Schrankenstörung des Endothels und des alveolären Epithels. Das führt auch zu einem Lungenödem. Woran das da genau liegt, ist unklar. Es hat halt nichts mit der Pumpfunktion zu tun. Also könnte man jetzt postulieren, vielleicht macht es ja Sinn, restriktiv Flüssigkeit zu geben und dadurch also quasi den Patienten negativ zu bilanzieren und dadurch dieses Lungenödem zu vermindern. Jetzt hat man aber das Problem, dass häufig eine Ursache für das ARDS eine Sepsis ist. In der Sepsis kann man nicht wenig Volumen geben, weil da beißt sich die Katze in den Schwanz. Und deshalb ist das oft nicht umsetzbar, muss man ehrlicherweise sagen. Die Studienlage ist so, bei leichtem bis moderatem ARDS führt ein restriktives Volumenmanagement zu einer restriktiven zu einer reduzierten Beatmungsdauer. Aber die Evidenz ist nicht klar. Das ist sehr schwach, ob das wirklich was bringt. Das Fazit des Artikels ist, so viel Flüssigkeit wie nötig und so wenig wie möglich. Ich denke, das ist was auch pathophysiologisch nachvollziehbar ist und worauf man sich einigen kann. Medikamentöse Ansätze der Therapie des ARDS gibt es natürlich auch. Für mich, das möchte ich nochmal hervorheben, ist natürlich wichtig, dass man die Grunderkrankung behandelt. Wenn man eine ARDS auf Grundlage einer Pneumonie hat, dann sollte man auch das natürlich therapieren. Also das ARDS ist ja mehr oder weniger ein Symptom beziehungsweise ein Symptomkomplex des Ganzen. Jetzt könnte man argumentieren, also wird argumentiert, man gebe den Leuten Beta-2-Rezeptor-Agonisten und führt zu einer Bronchodilatation und das könnte es ja vielleicht irgendwie besser machen. Dem ist nicht so. Wenn man die neu verordnet, steigt die Mortalität in Studien. Man sollte, daraus soll man aber wieder nicht schlussfolgern, wenn ihr eine Dauertherapie habt, zum Beispiel bei COPD oder so, dann gibt man die halt weiter. Sonst steigt auch da die Mortalität, wenn man es absetzt. Jetzt könnte man sagen, man hat einen Endothelschaden und hat im Prinzip ein ARDS wie beim Neugeborenen. Also gebe ich den Leuten Surfactant und hoffe, dass es dadurch besser wird. Und erhöhe, also, ne, das ist ja dieser Faktor in der Lunge, der die Oberflächenspannung in den Alveolen reduziert. Ein Phospholipid. Da hat einer aufgepasst im Studio. Aber genau. Aber wir schweifen ab. Aber ich gebe den Leuten Surfactant. Bringt nichts. Erhöht in den Studien sogar die Mortalität. Sinnbefreit. Statine ist ein Medikament, verschreiben wir wie Bonbons bei Leuten, die irgendwie kardiale Risikofaktoren haben. Warum verschreibt man das? Es hemmt die Inflammation. Das könnte ja auch Sinn machen bei ARDS wiederum. Bringt nichts, keinen Überlebensvorteil bewiesen. Glukokortikoide, das ist ein bisschen ein schwieriges Thema. Wir erinnern uns an diese Hydrokortison-Diskussion im septischen Schock. Es gibt keinen Überlebensvorteil, der für Glukokortikoide in randomisierten Studien nachgewiesen ist. Wenn, dann kann man das als Rescue-Strategie fahren, weil es eigentlich kein wirklich so viel effizientes Risiko gibt. Ich hatte ja auch immer Sorge, das im septischen Schock zu geben, weil ich dachte, jetzt reduziere ich sozusagen
die Immunantwort.
Natürlich ist es eine überschießende Immunantwort, aber da gibt es keine Evidenz für, dass es irgendwie Nebenwirkungen hat. Wenn man das tut, sollte man das frühzeitig beginnen. Das gilt aber ja für alles, was man tut. Ja. So, und jetzt kommen wir zu einem meiner Lieblingsthemen. Und das ist beim ADS ja immer so dieses, darum dreht sich im Endeffekt alles. Es geht immer darum, ist der Patient für eine ECMO geeignet? Mhm. ECMO, das ist dieses Zauberwort, das kennt man nur aus universitären Zentren. Extrakorporale Membranoxygenierung. Sollte man das machen, sollte man das nicht machen, dann muss man da anrufen, dann sagen die einem, ob der Patient für die ECMO geeignet ist oder nicht, lehnen den vielleicht auch ab. Du erinnerst dich an die Patienten, die du vorhin erwähntest, die du brachtest, die haben wir ja auch mal im ECMO-Zentrum vorgestellt.
Wurde abgelehnt.
Und die wurde dann abgelehnt. Manchmal kann man das auch nicht so ganz nachvollziehen, aber wir sind natürlich auch keine ECMO-Spezialisten. Also fasse ich mal zusammen, was ich jetzt verstanden habe, ob ECMO sinnvoll ist oder nicht und ob das dann sinnvoll ist für den einzelnen Patienten, das muss jeder für sich selber fragen oder beantworten. Das hängt sicherlich auch von Komorbiditäten, Alter und so weiter ab. Mhm. Insgesamt muss man sagen, die Mortalität des schweren ADS unabhängig von der ECMO-Therapie trägt in Deutschland 46,1%. Okay. Also fast jeder zweite stirbt da dran. Eine ECMO bietet die Möglichkeit, eine Oxygenierung zu optimieren und gleichzeitig eine Dekarboxylierung zu ermöglichen, bei gleichzeitig lungenprotektiver Beatmung.
Maximal lungenprotektiver
Beatmung. Maximal lungenprotektiv, genau. Man kann das im Prinzip zurückfahren, weil ja eine ECMO aus einem Oxygenator auch besteht. Mhm. Also man kann auch zusätzlich Blut mit Sauerstoff anreichern, aber es ersetzt die Herzfunktion nicht komplett. Ich spreche jetzt in der Folge immer von der venovenösen ECMO, weil das die am einfachsten anzuwendende Methode und die sicherste Methode ist. Es gibt auch noch venoarterielle Unterstützung, die auch gleichzeitig noch das Herz mit unterstützt. Das macht die venovenöse ECMO nicht. Mhm. Okay? Venovenöse ECMO ersetzt circa, oder nicht ersetzt, aber absorbiert 60-80% des Blutflusses des Herzzeitvolumens. Das muss man sich erstmal vergegenwärtigen. Man hat ein gewisses Durchmischung von oxygeniertem und desoxygeniertem Blut im rechten Vorhof, weil die Entnahmekanüle in der Vena Cava liegt und die Zufuhrskanüle vor dem rechten Vorhof. Mhm. Und dann mischt sich quasi desoxygeniertes und oxygeniertes Blut im rechten Vorhof. Man hat keine Veränderung der Vorlast, aber man senkt die Nachlast, weil man eine verbesserte Oxygenierung hat und dadurch eine Dekarboxylierung des Blutes und eine verbesserte Oxygenierung und Desoxygenierung und damit eine konsekutive Reduktion des hypoxisch-pulmonalen hyperkapniebedingten Vasokonstriktion. Mhm. Das ist ein pathophysiologischer Mechanismus.
Euler Liljestrand, ahoi.
Genau, der lässt da wieder grüßen. Es ist auch was wir in der Vorklinik alle geliebt haben. Ja. Und durch die ECMO ist es klar, wenn ich weniger CO2 in der Lunge habe
und
mehr O2, dann gehen mehr Gefäße auf. So kann man sich das vereinfacht merken und es sinkt die Nachlast.
Also für den rechten Ventrikel.
Für den rechten Ventrikel. Sekundär führt das aber auch zu einer Verbesserung der linksventrikulären Funktion, weil man ein erhöhtes O2-Angebot insgesamt hat und damit auch eine Zunahme der Koronarperfusion. Und wenn man dann die Beatmung noch weiter deeskalieren kann, weil man ja eine reduzierte Nachlast hast und eine reduzierte Vorlast hat, dann verbessert man das Ganze noch weiter. Ne? Dann wird die LV-Funktion noch besser, weil du natürlich die Vorlast dann wieder erhöhst. Aber das wird jetzt...
Das piept nicht so hoch.
Genau. Das führt alles... ist so ein Kreis sozusagen. Ja. Ne? Aber nochmal betonen, venovenöse ECMO bietet keine direkte kardiale Unterstützung. Also die Einflüsse auf das Herz sind alle indirekt, einfach nur die Verbesserung der Oxygenierung und die Möglichkeit der Deeskalation der Beatmung. In Deutschland hat man ca. 2200 venovenöse ECMOs pro Jahr mit einer Überlebensrate von 42% insgesamt. Mhm. In großen Zentren ist diese Überlebensrate sogar bis zu 70%. Mhm. Ein erfahrenes Zentrum wird definiert als mehr als 10 venovenöse ECMOs pro Jahr.
Okay.
Da muss man hinkommen, damit man als erfahren gilt. Die meisten Patienten, die eine ECMO-Therapie erreichen und wenn die dann sterben, sterben sie innerhalb der ersten 48 Stunden. Mhm. Danach steigt das Überleben rasant an. So. Indikationen sind natürlich ganz, ganz wichtig, weil ich sagte es vorhin schon, das ist immer die Frage, ist das überhaupt ein Patient für die ECMO, sollen wir den anbieten? Und die meisten Krankenhäuser haben natürlich keine ECMO. Hm. Wir haben das, ja auch keine.
Nee, aber das ist ja auch wichtig, das in Zentren zu halten. Wenn sich jetzt jedes Krankenhaus so eine ECMO hinstellt, dann geht viel Expertise verloren.
Genau. Und das ist ja mittlerweile eigentlich problemlos möglich, so eine Transport-ECMO kann ja man, kostet 10.000 Euro, 10.000 Euro jetzt wieder nicht, aber dies kann man, kann für sich jedes mittelgroße Krankenhaus auch hinstellen, aber du würdest nicht auf die Fallzahlen kommen. Also, was man festhalten muss, eine venovenöse ECMO ist eine Notfalltherapie des schweren ARDS. Das ist nichts fürs Moderate oder fürs Leichte, wenn dann schweres ARDS. Und dies ist, die Indikation steht dann, wenn unter der konservativen Therapie keine lungenprotektive Beatmung mit einem guten Gasaustausch möglich ist. Also wenn ich nicht mit diesen 6 Milliliter pro Kilogramm idealem Körpergewicht plus dem Drive Ring Pressure unter 15 irgendwie einen adäquaten Gasaustausch, eine Decarboxylierung hinbekomme, dann ist darüber nachzudenken, ob der Patient was für eine ECMO ist. Mhm. Bauchlage gehört natürlich auch dazu. Ne? Es gibt eine Extracorporeal Life Support Organization, die ELSO. Die haben auch mal festgelegt, was die Indikationen sind. Horowitz kleiner 100, auf jeden Fall. Dann beim FiO2 von 0,9 und ein Moore Scale von Score von 3 bis 4. Moore Score, das könnt ihr googeln. Ich kannte den vorher nicht. Der Moore Score ist ein Score für einen schweren Lungenschaden. Und das ist 3 bis 4 ist schon relativ heftig. Also da muss, das muss nach, muss man evaluieren. Wenn das definiert ist, also wenn man diesen Horowitz unter 100 hat plus die schwere Lungenschädigung, dann beträgt die Mortalität ohne ECMO-Therapie ca. 80%. Da muss man frühzeitig daran denken, den Patienten für eine ECMO anzubieten. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Das erleben wir auch immer wieder, dass eigentlich die Zentren sagen, Mist, warum ruft ihr jetzt an? Das ist eigentlich schon zu spät. Also denkt daran bitte, die ECMO-Zentren frühzeitig zu informieren, Tag 1 oder 2, dass ihr einen potenziellen Patienten habt. Oft ist es so, ich habe auch schon mal einen Patienten für die ECMO angeboten. Dann war das so, dann habe ich mit dem Oberarzt von dort nochmal telefoniert, dann haben wir zusammen nochmal die Beatmung optimiert. Und als das dann alles nicht geholfen hat, im Endeffekt, dann ist er auch zur ECMO übernommen worden. Aber die bieten auch Hilfestellung, wenn man ein gutes Zentrum hat, für Fragen, die vielleicht das eigene Haus in der ARDS-Therapie überfordern, so möchte ich das mal ausdrücken. Oder den Assistenten, der Nachtdienst hat, zumindest überfordern. Andere Autoren sagen auch, die venovenöse ECMO ist schon indiziert, aber im Horowitz von 60, oder ist erst indiziert, aber im Horowitz von 60 bis 80. Also die 100 sagt die ELSO, 60 bis 80 sagen andere. Wichtig ist zu wissen, es gibt keinerlei Evidenz, die sagt, es gibt ein verbessertes Überleben durch venovenöse ECMO. Ein Langzeitüberleben, ja. Man hat diese CISA-Studie gemacht, die immer viel zitiert wird von ECMO-Befürwortern. Die haben von 2001 bis 2006 in UK eine Monocenter-Studie gemacht und die haben einen signifikanten Überlebensvorteil durch ECMO gehabt in ihrer Studie. Die hatte aber ganz viele methodische Mängel. Da waren nicht alle Patienten lungenprotektiv beatmet, um nur ein Beispiel zu nennen. Also da konnte man überhaupt nicht eine Überlegenheit, also wenn man sich das kritisch anguckt, beweisen. Dann gibt es die Euler-Studie von 2018 von Kommes et al. Die haben die 60-Tages-Mortalität bei Patienten mit schwerem ARDS untersucht. Und die haben eine nicht signifikante Reduktion der Mortalität von 11% gehabt. Die haben aber, was man zeigen konnte, auf jeden Fall erhöhte Zahl an Tagen mit lungenprotektiver Beatmung, weniger Dialysen, aber auch vermehrte Major Bleedings, vermehrte Thrombozytopenie, was ECMO halt so mitbringt. Ne? Also
die Frage, ob die Studie einfach unterpowered war. Also ohne, dass ich die Studie jetzt kenne, aber wenn ein Vorteil um 11% da ist, aber das nicht signifikant ist, braucht man mehr Patienten.
Genau. Was man sagen muss, eine ECMO ist halt keine kausale Therapie, sondern ein Bridging-Verfahren, bis die pulmonale Funktion sich gebessert hat, bietet zahlreiche Komplikationen. Das, die wichtigste ist, man braucht einfach ein erfahrenes Team, um das zu machen. Das ist jetzt nichts für den Hobby-Anästhesisten plus den Hobby-Intensivmediziner plus den Hobby-Gefäßchirurgen, sondern das ist, muss man mit Leuten machen, die wirklich Ahnung davon haben, was sie da tun. Wenn man die anlegt, kann es zu schwersten Gefäßverletzungen kommen, zu Perikardtamponaden, zu Luftembolien, also tödliche Konsequenzen sozusagen. Also deshalb gerade Expertise im Haus. Wenn der Abstand, und das ist wirklich wichtig, wenn man das jetzt macht, zwischen zwei Kanülen zu gering ist, also der Inflow und der Outflow-Kanüle sozusagen, weil man muss ja irgendwo das Blut rausziehen und wieder reinführen, dann kriegt man Rezirkulation. Das heißt, das oxygenierte Blut wird direkt wieder in die Entnahmekanüle gezogen. Es gibt keine Verbesserung der Oxygenierung. Das kann man quantifizieren über den Vergleich der Sättigungswerte vor dem Oxygenator. Ein ECMO hat ja immer ein Oxygenator, in das Blut angereichert wird, und der arteriellen Sauerstoffsättigung. Wenn die Sättigung vor dem Oxygenator steigt, aber der arterielle Sauerstoffgehalt abfällt, dann hat man eine klinisch relevante Rezirkulation. Tom hat gerade so geguckt, als ob das jetzt schon mega komplex war. Das müsst ihr nicht verstanden haben. Das ist auch wirklich dann sehr speziell, aber vielleicht der eine oder andere hat ja auch eine ECMO im Haus und denkt sich so, Gott, oh Gott, was soll ich in den ersten Nachtdiensten damit machen? Das wäre jetzt der entscheidende Punkt. Das spricht dafür, dass die Kanülen zu nah beieinander sind. Im Verlauf gibt es auch noch weitere Komplikationen, zum Beispiel Störung der Hämostase durch Kontakt des Patientenblutes zur Fremdoberfläche. Ist klar, das läuft durch diesen Filter und das läuft durch das Ganze an Metall vorbei, vereinfacht gesagt, so habe ich es mir zumindest erklärt. Das ist zwar Heparin beschichtet, aber trotzdem kann es zu Thrombophilien, zu Thrombozytopenien, zu Heparin-induzierten Thrombozytopenien und auch zur erworbenen vom Willebrand-Syndrom führen. Man braucht eben, wenn man die ECMO-Therapie läuft, eine APTT-Verlängerung aufs 1,5 bis 2-fache. Das sollte eigentlich logisch sein. AT und Fibrinogen sollten im Normbereich gehalten werden, Thrombozytengröße 80.000. Wenn man Verdacht auf einen Hit hat, dann auf jeden Fall direkte Umstellung auf einen direkten Thrombininhibitor, auf zum Beispiel Agatroban. Die Leitlinie sagt auch nochmal, ganz spannend, reine Rescue-Therapie zum Bridging und Zeitgewinn zur kausalen Therapie des ARDS. Alles klar. Die Studien, man muss es einschränkend sagen, es gibt keine richtig gute Evidenz, aber in den Studien, die sind auch von eingeschränkter Evidenz, weil man hohe Crossover-Raten hat. Crossover-Raten heißt einfach, du hast Leute in zwei Gruppen, die eine kriegt eine ECMO, die andere kriegt keine, dann werden die in der Gruppe, die keine ECMO haben, irgendwann so schlecht, dass du sagst, naja, aus ethischen Gesichtspunkten muss ich die aber in die ECMO-Gruppe nehmen und dann kannst du es nicht mehr verwerten. Ja. Das ist das Problem bei den Studien. Also, wir fassen zusammen, Einsatz bei schwerem ARDS von ECMO und therapierefraktärer Hypoxämie, das ist Expertenkonsens mit hohem Empfehlungsgrad. Für Hyperkapnien, das ist ja auch, was es immer in diesen ganzen anderen Artikeln zu ECMO immer diskutiert wurde, ob man es da einsetzen kann, da gibt es auch Novalung und diese ganzen Verfahren. Da gibt es nur eine schwache Empfehlung für ECMO. Was kann man noch machen? Transfusionsregime ist auch immer ein Thema, was bei uns in der Klinik heiß diskutiert wird, was immer wieder die Leute wollen. Ja, die wollen immer, oder was man immer wieder hört, die wollen das nicht, aber man hört immer wieder, naja, der HB ist niedrig, der septische Schock ist groß, der Katecholaminbedarf ist hoch, naja, dann gibt ihm doch mal was Dickes. Ein restriktives Transfusionsregime, sprich der HB ist kleiner gleich 7 Gramm pro Deziliter, zeigt keinen Unterschied in der 90-Tage-Mortalität im Vergleich zu HB kleiner gleich 9 Gramm pro Deziliter. Das ist die TRIS- und die TRIC-Studie. Die eine hat explizit sogar Patienten im septischen Schock untersucht, das muss man, also ist die TRIS-Studie. Ich würde das ein bisschen so sehen, individuelle Patientenbedürfnisse berücksichtigen. Ein Patient, der eine schwere Dreigefäß-KHK hat, braucht sicherlich eher mal einen EK und einen höheren HB als jemand, der sonst gesund ist. Die Leitlinie sieht das ähnlich, die plädiert für ein restriktives Transfusionsregime unter ECMO-Therapie. Das kann man so machen, aber die Evidenz dafür ist schwach. So, und jetzt wird es noch ein bisschen abgespaceder und dann bin ich auch fast fertig. Ihr habt es fast geschafft. Es gibt eine Komplikation vom ARDS und das betrifft den rechten Ventrikel. Das akute Chorpulmonale. Das ARDS führt zu einer Erhöhung des rechtsventrikulären Nachlast und damit konsekutiv zu einer Rechtsherzinsuffizienz und zu einem akuten Chorpulmonale. Das ist der häufigste Grund von Patienten im ARDS und deren hämodynamische Instabilität. Das ist was glaube ich, ganz viele Leute einfach nicht wissen. Die sagen, ARDS ist ein Problem der Beatmung, aber oft haben ARDS-Patienten ja auch einen steigenden Katecholaminbedarf, was nicht nur mit einer Sepsis zum Beispiel zu tun hat, sondern was einfach mit diesem akuten Chorpulmonal zu tun hat.
Ich weiß nicht, ob du das weißt, ich weiß nicht, ob diese machen dann PDE5-Inhibitoren Sinn?
Da komme ich gleich noch zu. Das ist einer meiner Lieblingssätze, was man da so machen kann.
Ja.
Es gibt auch was wir bei ECMO, was wir bei ARDS-Patienten immer haben, die kriegst du ja kaum auf ein normales CO2. Das heißt, wir haben immer eine permissive Hyperkapnie. In Studien wurde gezeigt, dass eine permissive Hyperkapnie von größer 50 Milligramm pro Millimeter Quecksilbersäule schon eine pulmonal-arterielle Vasokonstriktion bedingt und zu einer erhöhten Mortalität führt. Und das haben wir praktisch immer bei ECMO, bei ARDS-Patienten, Entschuldigung. Also was macht man? Man muss die Rechtsheitsfunktion im Echo evaluieren und dann muss man das Ganze therapieren, wenn man das hat. Wie therapiert man das? Verbesserung der Oxygenierung. Mhm. Normo- bis milde Hyperkapnie, CO2 kleine 48 mm Quecksilbersäule anzeigen und anstreben und einen reduzierten Driving Pressure plus gegebenenfalls Bauchlage. Wenn das alles optimiert ist, dann muss man die rechtsventrikuläre Vorlast optimieren, sprich den Flüssigkeitshaushalt optimieren. Mhm. Das kann man sich übrigens alles, das gilt nicht nur fürs ARDS, das kann man sich jetzt auch merken für LAE oder keine Ahnung, das kann man sich jetzt für alles mögliche, pulmonalen Hypertonus, man muss den Flüssigkeitshaushalt optimieren. Also Hypervolemie vermeiden und einen adäquaten Perfusionsdruck, aber zeitgleich für den rechten Ventrikel aufrechterhalten, was natürlich pathophysiologisch Sinn macht, aber praktisch sehr schwierig ist. Wenn man Katecholamine geben will, ist Noradrenalin das Katecholamin der Wahl in diesem Fall. Venovenöse ECMO ist gegebenenfalls auch eine Therapieoption bei akuten Pulmonale, weil es eben die Hypoxie und die Hyperkapnie therapiert. Und wenn man aber noch zusätzliche Linksherzinsuffizienz hat, wir erinnern uns, venovenöse ECMO keine Herzunterstützung, venoarterielle ECMO definitiv noch Herzunterstützung dazu. Also kann das Sinn machen. Und dann kann man noch Stickstoffmonoxid verdampfen sozusagen, indem man dann also mit damit beatmen, da aktiviert man zyklische Guanylatzyklase und erhöht CGMP, das zu Vasodilatation der pulmonalen Strombahn führt und damit die pulmonalen Schanz reduziert und es zu einer Nachlassreduktion beiträgt, bringt aber keine Verbesserung für mehr als 72 Stunden und verringert nicht die Mortalität. Also das ist, wird auch in der Leitlinie nicht empfohlen, kann man machen, macht man nicht. Und jetzt hast du es endlich überlebt, Torben. Und ich habe dir trotzdem deine Inhibitoren unterschlagen. Alles und gut. Es gibt auch noch ein paar Punchlines. Möchtest du die kurz zusammenfassen? Hast du irgendwas mitgenommen?
Ja, also erstmal ARDS ist kein eigenständiges Krankheitsbild, sondern es ist multifaktoriell. Es gibt viele Gründe für ARDS und im Endeffekt ist nur die Endstrecke das gleiche. Der Horowitz-Index ist wichtig. PaO2 geteilt durch FiO2 und es ist super gefährlich. Die Patienten, die häufigsten Gründe vielleicht noch sind Pneumonie und Sepsis.
Genau.
Wir brauchen eine lungenprotektive Beatmung. Die Patienten gehören auf den Bauch. Relaxierung kann, muss aber nicht. Also so richtig eindeutig ist es nicht.
Und wenn, dann früh.
Und die ECMO ist unsere Rescue-Option. Und jetzt gerade, weil es am Ende war, das Korpulmonale ist auch noch super gefährlich.
Genau, soll man dran denken, sollte man gegebenenfalls therapieren. Ist halt schwierig zu therapieren, aber man soll es auf dem Schirm haben.
Also es ist nicht nur ein Lungenproblem, sondern auch
gegebenenfalls ein Herzproblem und das ist relativ häufig. ARDS im kurzen Ritt. Ich glaube, es sind auch 45 Minuten geworden. Also
vielen, vielen Dank, Johannes. Ich glaube, es ist sogar ein Tick länger geworden. Aber ist ja auch ein komplexes Thema. Und ich glaube, auch wenn man jetzt weit davon entfernt ist, immer noch ARDS komplett zu verstehen, hat man zumindest einen Eindruck und die wichtigsten Eckpunkte mitgenommen.